Ja, das ist doch schön, dass die Auferstehung Jesu im Grunde ein ganz neues Zeitalter eröffnet. Ja? Nicht nur ein einmaliges Ereignis damals vor 2000 Jahren, sondern er regiert in Ewigkeit. Wir werden noch ein bisschen mehr auch von den, von den Folgen der Auferstehung hören. Manchmal wird so gesagt, die Kinder, die können das ja alles noch gar nicht verstehen. Eine Mitarbeiterin erzählte die Ostergeschichte und plötzlich unterbricht ein Kind sie und sagt, Jesus hätte gar nicht sterben müssen, aber er und der Vater hatten eine Abmachung. Ist das nicht tiefe Erkenntnis? Ja? Sage noch einer, Kinder können nichts verstehen. Kinder können so viel verstehen. Und darum müssen wir die Kinder erreichen. Vielen Dank, Ulla, dass du das auch so erwähnt hast. Ich habe das, ich meine, fast beim letzten Mal erzählt, aber ich hatte, glaube ich, das Heftchen nicht dabei. Wir wollen jetzt ja besonders auch viele Flüchtlingskinder erreichen. Wir haben hier so ein Heft, könnt ihr den Titel lesen. Das heißt, Begegne dem König auf Deutsch. Und, also, ob das heißt, weiß ich nicht, aber das Heft im Deutschen heißt so. Das Arabische jetzt hier. Und dieses Heftchen, das haben wir, ich weiß nicht, Millionen über Millionen verteilt. Und jetzt auch unter arabischen Kindern, aber eigentlich ist es gar nicht so richtig geeignet. Das haben wir mehr aus der Not, verteilen wir das, weil wir nichts anderes haben. Das fängt so gleich auf der ersten Seite mit Jesus an. Und für arabische Kinder ist das vielleicht nicht ganz das Geeignete. Wir sind gerade dabei, und das nenne ich jetzt auch so ein bisschen als Gebetsanliegen, ein Heft zu entwickeln, speziell für Flüchtlingskinder. Das wollen wir dann auch zweisprachig herausgeben, also eine Sprache Arabisch und Englisch oder Deutsch oder was auch immer. Und Farsi und noch eine andere Sprache. Also in diesen zwei Sprachen von vielen Flüchtlingskindern. Und das heißt, wie heißt jetzt der Titel? Also es geht über Abraham und, jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Es geht über Abraham und ein neues Leben oder so ähnlich. Also es geht über Abraham, der dann in ein neues Land kommt und dann auch eben ein neues Leben beginnen will. Und erzählt dann von Abraham herkommend natürlich auch das Evangelium. Normalerweise so ein Heft zu entwickeln, das dauert bei uns immer 2-3 Jahre, bis man alles so richtig durch alle Gremien durchgegangen ist und die Bilder und was weiß ich nicht alles. Ja, so die Entscheidung haben wir, glaube ich, im Januar getroffen und jetzt ist bereits der Text fertig und das heißt, das ist noch gar nicht so ganz 100%, aber es ist schon bei den Grafikern und bei denen, die jetzt noch Bilder dazu malen sollen. Und unser großes Ziel ist, bereits in 2 Monaten das Heftchen druckfertig zu haben. In 2 Monaten haben wir unsere Europakonferenz. Da haben wir 300, etwa hoffen wir, 300 Mitarbeiter aus unseren 48 Ländern in Europa da. Und das ist natürlich immer auch so ein Moment, um etwas vorzustellen. Und dann würden wir Ihnen gerne auch dieses Heft vorstellen. Also da könnt ihr für beten, das wäre ein super Rekord. Das klappt normalerweise nie. Ja, das hat noch nie geklappt und würde auch hier nicht klappen. Aber Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Wir sind auch dabei, da sind wir schon länger dran. Das ist so ungefähr so ein Heft, was so 3 Jahre Entwicklungszeit gebraucht hat. Das ist quasi, wenn man so will, der Nachfolger von diesem. Wie gesagt, das haben wir schon so oft verteilt. Und manche sagen, habt ihr nicht mal was Neues. Das geht, wie gesagt, über Jesus. Und hier ist jetzt mal etwas, das über den dreieinigen Gott geht, ganz andere Seiten Gottes. Und wie man das heute auch so machen soll, man sagt das ja immer interaktiv, also früher sagt man, da hat man Rätsel eingebaut, damit die Kinder irgendwas tun können. Heute nennt man das interaktiv. Also so ein Heft ist von daher auch etwas länger, 32 Seiten. Aber wie gesagt, ganz, ganz viele Dinge drin, um die Kinder einfach mit hineinzunehmen und ihnen die Inhalte auf verschiedene Weise dann auch beizubringen. Nicht jedes Kind lernt ja auch auf die gleiche Weise. Nicht jedes Kind lernt nur durch Lesen. Und die erste Sprache, in der es jetzt übersetzt ist, ist Polnisch. Die waren die schnellsten. Es ist schon in 8 weitere Sprachen übersetzt, aber soweit ich weiß, gedruckt ist es nur in Polnisch. Ich habe auch noch eine englische, einfach nur so ein Prototyp, da liegen, wenn das einen mal interessiert, kann da gerne mal reingucken. Und jetzt wäre, also wie gesagt, so gibt's das jetzt, ist das fertig, aber auf Deutsch gibt's das noch nicht. Und mein Wunsch wäre, dass wir das doch bis zum Ende des Jahres auch auf Deutsch zur Verfügung hätten. Ja, wäre dann vielleicht auch für euch interessant. So viel. Eine andere Sache erzähle ich gleich noch während der Predigt, eine Sache, die mich im Moment ganz aktuell bewegt. Aber jetzt lese ich uns erstmal den Predigttext aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, das große Auferstehungskapitel, die Verse 12 bis 20. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, was sagen dann einige unter euch? Es gibt keine Auferstehung der Toten. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und lieber Vater, jetzt hast du diesen Abschnitt voller Bewusstsein in dieses große Kapitel geschrieben. Und wir bitten dich deshalb, dass du uns dieses Wort aufschließt und dass du wirklich in unsere Herzen hineinsprichst. Herr, wir bitten dich, dass der auferstandene Jesus Christus uns heute Morgen begegnet. Amen. Amen. 1. Korinther 15 ist eine Fortsetzungsgeschichte, möchte ich mal sagen, die aber wegen ihrer Länge, 58 Verse, wohl nie in einem Stück erzählt wird. Ja, leider muss ich gestehen, auch heute Morgen nicht. Heute Morgen hört er nämlich nur den, wenn man mal guckt, hier so die Abschnitte zählt, den zweiten Teil. Ja, also es gibt hier 6 Teile. Und das Gute ist, wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr die ganze Geschichte von vorne bis hinten, keiner muss bis nächstes Jahr warten. Dann hätte ich richtig ein schlechtes Gewissen. Ja? Das Gute ist, wenn man sie mal von A bis Z liest, dann merkt man, worum es dem Paulus eigentlich geht. Normalerweise sollen wir das ja nicht machen, ne? Aber wir machen das, wir springen jetzt mal gleich ans Ende der Geschichte. Manche tun das ja auch, wenn sie ein Buch lesen, dass sie erstmal das Ende lesen, ne? Machen wir jetzt heute Morgen auch. Also, die letzten Verse, ab Vers 50, das wäre so der letzte Teil, die zeigen, es geht darum, dass wir in das Reich Gottes hineinkommen, dass wir es erben, sagt Paulus. Und zwar nicht nur das Reich Gottes in seiner vorläufigen Form, so wie wir es auch jetzt schon erleben können, sondern in seiner vollendeten, ewigen Form. Ich denke mal, das ist als Sehnsucht im Menschen drin. Ja, diese Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, die Sehnsucht nach dem ewigen Paradies, weil wir irgendwie wissen, letztlich, im Tiefsten können wir nur dort glücklich sein. Wisst ihr, warum wir nur dort glücklich sein können? Weil wir dort, nur dort, Jesus in seiner ganzen Größe und seiner Fülle wahrnehmen können, auch in seiner Schönheit und erleben und genießen. Und wisst ihr was? Wenn wir uns an Jesus erfreuen, das ehrt ihn. Wenn wir uns an anderen Dingen mehr erfreuen als an ihn, das geht dann gleich in den Götzendienst. Das verunehrt ihn. Aber wenn wir uns an ihm mehr erfreuen als an irgendjemandem, dann ehren wir ihn. Das ehrt ihn. Und das freut uns. Das macht uns glücklich. Ihn ehren, an ihm erfreuen, das macht im Tiefsten glücklich. So, das geht aber nur dort. Jetzt ist aber nicht so einfach, dorthin zu kommen. Paulus sagt, das Verwesliche, also das Sündige, der sterbliche Mensch, der kann es nicht erben. Sündiges, Verwesliches hat keinen Platz im Himmel. Kann man sich auch gut vorstellen, das stinkt ja, ne? Also man muss mal sehen, in dieser heiligen, reinen Atmosphäre kommt jetzt etwas Sündiges oder käme, ja, käme etwas Sündiges, Verwesliches hinein, das wird richtig stinken. Das geht gar nicht, kann man vergessen. Ja, aber wie soll es denn dann gehen? Paulus sagt, Vers 53, dass dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wir Sterblichen müssen gleichsam mit Leben überkleidet werden. Wir müssen Anteil bekommen an der Auferstehung Christi und an seinem Leben. Und wie das geht und wie wir schon hier Leben zugeeignet bekommen und wie wir nach dem Tod lebendig gemacht werden und wann das geschieht und wie das sein wird, das alles erzählt Paulus hier in dieser spannenden Geschichte, die mit dem Satz endet: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Da will Paulus uns hinbringen. Ja, das ist jetzt fast einer der letzten Verse. Da will er uns hinbringen, dass wir das Ostern aus ganzem Herzen singen: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. So, und das ist also das Ende, und so fängt Paulus dann an, das wäre so der erste Teil, dass er erstmal die Tatsache der Auferstehung beschreibt und die Zeugen auflistet und sagt, so, das wird gepredigt. Und plötzlich quatscht einer dazwischen. Nee, nicht nur einer, sogar mehrere. Und nicht nur, dass die dazwischen quatschen, die reden auch noch total dummes Zeug, aber wahrscheinlich intelligent verkleidet. Lieber Bruder Paulus, da sind wir uns doch gewiss einig, eine echte Auferstehung von den Toten, also nicht nur so im Geiste, nicht nur in die Sphären der Unendlichkeit, eine echte, leibliche Auferstehung, die kann es doch für uns aufgeklärte Menschen nicht geben. Meinetwegen lassen wir das bei Jesus als Ausnahme gelten, aber das hat doch nichts mit uns zu tun. Also lieber Bruder Paulus, das ist doch wohl klar, wenn ein Mensch stirbt, das ist Tod, Ende, aus. Ja? Da setzt unser Text ein. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, das war der erste Teil, wie sagen dann einige unter euch, das sind die Dazwischenquatscher, es gibt keine Auferstehung von den Toten. Paulus sieht sofort, welche enormen Folgen dieses Reden hat. Aber natürlich auch, wie unlogisch es ist. Ja, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden, sagt er. Übrigens, wenn man diesen Text mal liest, fällt vielleicht gar nicht so auf, aber diesen Satz sagt er zweimal. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden, Vers 13 und Vers 16. Ja, wer die Bibel hat, kann da gerade reingucken. Ist fast wörtlich dasselbe. Der zweite Teil sogar im Griechischen exakt dasselbe. Und er leitet damit, mit diesem Sätzchen, jedes Mal einen Gedankengang ein. Also unser Text gliedert sich in zwei Gedankengänge. Beim ersten Mal sieht er besonders auf die Predigt und die Zeugen und er fragt, wenn die Toten nicht auferstehen, was hat denn das für Konsequenzen für die Predigt und den Prediger? Und beim zweiten Mal sieht er auf den Glauben und den Gläubigen und fragt, was hat denn das für Folgen? Das sind auch meine zwei Punkte. Erstens also, was bedeutet es für Predigt und Zeuge? Vers 14. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. Also ohne die Auferstehung wäre die Predigt inhaltslos, leer. Wieso? Ein wesentlicher Inhalt des Evangeliums und damit auch unserer Predigt ist Römer 4, 25. Er ist um unserer Sünde willen gestorben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Rechtfertigung, großes Wort, bedeutet ganz einfach, Gott überträgt das Gutsein Jesu auf mich. Seine Reinheit, seine Gerechtigkeit überträgt er auf mich. Rechtfertigung ist deshalb mehr als Vergebung. Jemand hat es mal, finde ich, sehr schön anschaulich, so erklärt. Er sagt, in der Vergebung sagt der große himmlische König und Richter zu mir, du kannst gehen, du bist frei. Deine Schuld ist dir vergeben, du darfst gehen. Ja, das ist Vergebung. In der Rechtfertigung sagt derselbe König und Richter, du darfst kommen. Du darfst jederzeit kommen. Hast du eine Not? Komm zum Thron der Gnade. Ja? Und wenn du stirbst, du darfst kommen und bleiben. Es gibt an dir nichts, was dich hindert, zu bleiben. Ist das nicht herrlich? Vergebung ist schon was Großes. Ja? Rechtfertigung ist noch mehr. Dafür, um meiner Rechtfertigung willen, ist Christus auferstanden. Wäre er nicht auferstanden, ich frage euch, was sollen wir verkündigen? Das Schönste wäre weg. Ja? Rechtfertigung wäre weg. Das Schönste gäbe es nicht. Und ich sag mal, wenn er nicht auferstanden ist, was ist denn dann mit seinem Tod? Dann ist der Tod auch nur ein Tod unter vielen. Ja? Und kann auch keine Wirkung für mich haben. Also was soll ich predigen? Aber auch der Glaube wäre leer. Ein Glaube kann ja nicht mehr Inhalt haben, als die Dinge, auf die er sich gründet. Wenn nichts da ist, wo er sich drauf gründen kann, hat auch der Glaube selber. Und deshalb sagt er auch, euer Glaube ist auch leer. Aber was noch schlimmer ist, Glaube könnte ohne die Auferstehung ja gar nicht entstehen. Echter biblischer Glaube entsteht ja oder wird auch nur gestärkt, wenn mit dem Wort der Predigt Jesus selber kommt, in unsere Herzen einzieht. Wann immer ich auf einer Kanzel stehen und predigen soll, tue ich das mit dem tiefen Wunsch und mit dem Gebet, dass unter dem Wort der Predigt, mit dem Wort der Predigt, Christus selber euch stärkt, euch tröstet, euch ermahnt oder was auch immer. Was soll ich sonst hier stehen? Es kommt aber noch schlimmer, Vers 15, wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Was ist ein falscher Zeuge? Falscher Zeuge ist etwas, der irgendetwas erfindet und das dann als Tatsachen verkauft. Und in diesem Fall, sagt Paulus, hättet ihr was gegen Gott erfunden. Wenn Gott Christus nicht auferweckt hätte, wir aber das behaupten, dann erfinden wir etwas gegen Gott, unterstellen ihm, was er gar nicht getan hat. Damit greifen wir seine Ehre an. Das wäre eine ganz ernste Sache. Wäre Christus, den ich predige, nicht auferstanden, dann müsste ich schnellstens von dieser Kanzel gehen. Es wäre geradezu gefährlich, hier stehen zu bleiben. Wir als KIB müssten schnellstens aufhören, Kinder zu erreichen. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann würden wir ja ausgerechnet den Schwächsten und Schutzbedürftigsten eine falsche Grundlage für ihr Leben geben. Vor etwa 2 Wochen wurden fast alle unsere Mitarbeiter in Usbekistan von der Polizei vorgeladen. Auch Latif. Ich habe ihn selber kennengelernt, als er in unserem Intensivtraining war. Aber während alle anderen in Usbekistan, alle Mitarbeiter nach dem Verhör wieder freigelassen wurden, haben sie Latif behalten. Es ist 2 Wochen her, wir haben nichts gehört von ihm. Wir haben versucht, einen Rechtsanwalt einzuschalten, aber das ist auch alles nur sehr begrenzt. Es darf ihn keiner besuchen. Wir wissen überhaupt nicht, was mit ihm los ist. Ja? Er hat Frau und 3 Kinder. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre dieser Zeuge Jesu ziemlich dumm, solche Gefahren auf sich zu nehmen. Ja, der wäre ziemlich dumm gewesen. Und ich meine, wie gesagt, ich habe ihn im Intensivtraining kennengelernt, der wusste, was er tat, ja, worauf er sich einließ. Und die Tatsache, dass man ihn nicht freigelassen hat, scheint mir auch zu zeigen, dass er an seinem Zeugendienst festgehalten hat. Das wäre ja noch dümmer, wenn Christus nicht auferstanden und jetzt bei ihm wäre. Ich meine, betet für ihn, ja. Auch, dass der Herr ihn bald freilässt, dass er bei seiner Familie sein kann. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Wisst ihr, was das dann heißt, wenn wir diese Nachricht von der Auferstehung bezeugen? Wir sind echte Zeugen. Wir sind wahrhaftige Zeugen. Und die anderen, die diese Wahrheit bestreiten, das sind die falschen Zeugen. Wenn heute Morgen irgendwo in Deutschland in einem Ostergottesdienst bezeugt wird, das Grab sei gar nicht leer gewesen und die Auferstehung sei nicht echt, nicht leiblich geschehen, der stellt sich gegen Gott. Der greift Gottes Ehre an. So etwas in einem Ostergottesdienst zu sagen, ist keine intellektuelle Spielerei. Es ist, ich möchte fast sagen, das ernsteste Verbrechen, dessen man sich im Reich Gottes schuldig machen kann. Der Heilige Geist bezeugt im Wort Gottes, Christus ist auferstanden. Wir haben es vorhin im Evangelium gehört. Wir hören es jetzt hier. In der Kirche, ich rede jetzt gar nicht von der Welt, in der Kirche zu sagen, er, der Lebendige, sei im Grab verwest und tot. Ich formuliere es jetzt mal bewusst vorsichtig. Das kommt für mich nahe an die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das Zeugnis der durch den Heiligen Geist inspirierten Bibel ist zu klar, als dass man es leugnen dürfte. Wenn wir also diese Wahrheit bezeugen, sind wir wahrhaftige Zeugen und wir tun auch das Beste, was man überhaupt tun kann. Ich hörte kürzlich von einem Artikel über den Atheismus an den Universitäten. Und da sagte ein Student, Atheist, ja, der sagte, wenn die Christen mich nicht missionieren, dann haben sie entweder keine Liebe zu mir oder sie sind selbst nicht überzeugt. Ist doch interessant, ja? Ich denke, der Mann hat recht. Wir wären unbarmherzig, wenn wir die Medizin für den Schaden, den Grundschaden eines Menschen kennen, aber nichts davon sagen. Es ist die Liebe, die unseren Latif in Usbekistan angetrieben hat, den Kindern seines Landes diese Botschaft nicht vorzuenthalten. Es ist die Überzeugung, dass jedes Kind und jeder Jugendliche und jeder Erwachsene diese Botschaft braucht von dem, der um unserer Sünden willen gestorben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt ist. Ich denke, das steckt so in jedem Menschen drin, dass wir etwas Großes bewirken wollen, oder? Ja, also man möchte auch nicht einfach sterben und nichts hinterlassen, ja? Dass nichts bleibt, oder? Irgendwie meine ich, man möchte doch was Großes bewirken. Und was ist das Große, was wir alle bewirken können? Seht, wenn wir Zeuge Jesu, wenn wir uns von Gott als seine Zeugen gebrauchen lassen, durch unser Zeugnis ein Mensch in den Himmel kommt, dann ist das etwas ganz, ganz Großes. Und jeder kann es bewirken. Ja? Das ist etwas ganz Großes. Nun aber ist Christus auferstanden. Und darum ist es schön, Zeuge zu sein oder zu beten für die, die Zeugen sind und auf diese Weise Anteil zu bekommen, dass Menschen in das ewige, vollendete Reich Gottes kommen. So, das war der erste Punkt. Und jetzt der zweite Punkt. Ist aber Christus nicht auferstanden, was bedeutet das dann für Glaube und Gläubige? Vers 17. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Also eben im Zusammenhang mit der Predigt Da hat Paulus gesagt, ist die Predigt leer, ist auch der Glaube leer. Jetzt sieht er nicht auf den Inhalt des Glaubens, jetzt sieht er auf die Wirkung des Glaubens. Und jetzt sagt er, ist Christus nicht auferstanden, ist euer Glaube wirkungslos und damit quasi wertlos und nichtig. Wieso? Nehmt einfach mal den Schächer am Kreuz. Ja, der bittet Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus verspricht ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und auf dieses Versprechen wiederum gründet jetzt der Schächer seinen Glauben. Und dieser Glaube hat zwei Wirkungen. Einmal, ich möchte mal sagen, eine subjektive Wirkung. Der Mann stirbt im Frieden. Ja, aber subjektiv ist letztlich gar nicht so wichtig. Sein Glaube hat eine objektive Wirkung und die objektive Wirkung ist, heute wird der mit Jesus im Paradies, in diesem ewigen Reich sein dürfen. Ja, das ist eine objektive Wirkung seines Glaubens. Jetzt stellt euch mal vor, das stimmt überhaupt alles gar nicht, was Jesus da erzählt hätte mit heute noch. Der steht gar nicht auf. Dann hätte der Glaube dieses Schächers sich auf etwas gestützt, was es nicht gibt. Dieser Jesus, der hat überhaupt kein Reich, wenn er nicht aufersteht. Ja? Und sein Glaube wäre völlig wirkungslos gewesen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann fehlt allen seinen Versprechen die Grundlage. Dann hätten wir unseren Glauben auf etwas gestützt, was überhaupt nicht existiert. Unser Glaube wäre ein einziger Wahn. Und Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Gibt's, ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Dann sind die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Alle Wirkungen des Glaubens wären eingebildete Wirkungen. Und in dem Sinne wertlos, ja. Also vielleicht ja noch für ein paar Psychiater wert, ja, die könnten auch Geld damit verdienen, aber für alle anderen, für uns selber, wäre der Glaube wert. Und deshalb ist verständlich, wenn Paulus hinzufügt, Vers 19, hoffen wir aber allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Wer nur einen eingebildeten Glauben hat, selbst wenn dieser Glaube ihm irgendwie hier auf Erden so helfen würde, ja, würde jeder Glaube, ja, deshalb haben die Menschen ja einen Glauben, egal was es jetzt ist, weil sie sich erhoffen, dass er ihnen irgendwie hier hilft. Aber wenn er ihnen nur hier hilft, dann ist er im Grunde bemitleidenswert. Aber erst recht ist der bemitleidenswert, der sich für seinen Glauben auch noch in Gefahr begibt. Und erst recht ist der bemitleidenswert, der wegen seines Glaubens Verzicht übt. Stell ich mal vor, heute Morgen hätte er alle eine Stunde länger schlafen können. Ja, und das, wenn auch die Zeit umgestellt wird. Ja, 2 Stunden länger. Überlegt mal die vielen Sonntage, wo ihr früher aufgestanden seid als nötig, Stress auf euch genommen habt, um pünktlich hier zu sein. Wenn wir das getan hätten, um einem Herrn zu begegnen, der in Wirklichkeit seit 2000 Jahren tot ist, entschuldigt, wenn ich das so deutlich sage, wir wären nicht ganz dicht. Ja, wir wären alle miteinander nicht ganz dicht. Ja, aber jetzt kommt der erlösende Satz in Vers 20. Ja, also nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und deshalb sind wir nicht bemitleidens, sondern wir sind beneidenswert. Wir sind beneidenswert, weil wir ja nicht an einen im Grab verwesten glauben, sondern an den Schöpfer des Lebens, an den Sieger über den Tod, an den Vollender unseres Glaubens. Wir glauben an den, der als der Lebendige mit seinem starken Wort in unser Leben hineinspricht, schöpferisch hineinspricht. Ja, das bewirkt etwas, das tröstet, das richtet auf, das ermutigt, das gibt Orientierung. Und darum ist alle Zeit und aller Einsatz und aller Verzicht und alles Geld lohnenswert, das wir für ihn geben. Und jetzt gehe ich nochmal bis wirklich an das Ende dieser großen Geschichte. Im letzten Vers, Vers 58, da sagt er, darum, so, jetzt hat er alles erzählt, ja, die ganze Geschichte, wir haben ja nur den zweiten Teil gerade gehört, also die ganze Geschichte, ja, und dann sagt er, darum seid fest, ihr Lieben, unerschütterlich. Lasst euch nicht aus der Fassung bringen, wenn irgendjemand dazwischen quatscht. Und wenn es noch so intelligent sein sollte, ja, lasst euch nicht aus der Fassung bringen. Darum, weil Christus auferstanden ist, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Das lohnt sich. Das ist ja sinnvoll. Setzt euch immer noch mehr als seine Zeugen ein, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nicht vergeblich. Viele besuchen zu Ostern die Gräber. Wenn wir an das Grab eines Christen treten, da stehen auch zwei Jahreszahlen auf dem Grabstein. Dazwischen steht nur ein Strich. Das ganze Leben ist zusammengefasst in diesem einen Strich. Ja? Wisst ihr, was dieser Strich bei einem Christen sagt? Der sagt mindestens drei Dinge. Er sagt, bedeutsam, wertvoll, ewig. Ja? Bedeutsam, dein Leben ist bedeutsam. Es ist wertvoll. Egal, was uns andere eingebrannt haben für Sätze. Und es ist ewig. Im Himmel ewig. Sind es auch die Worte, die dein Leben beschreiben? Bedeutsam, wertvoll, ewig. Und sie sind's, wenn unsere Hand in der Hand des durchbohrten Christus liegt. Für uns durchbohrten. Und warum ist das überhaupt möglich, dass man seine Hand in die Hand des durchbohrten Christus legen kann? Weil er auferstanden ist. Weil er auferstanden ist. Amen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, und so danken wir dir so dafür, dass wir nicht mit so einem falschen Glauben leben müssen, dass unser Glaube nicht auf trügerischen Tatsachen beruht, sondern dass dein Sohn als der Lebendige in unser Leben eingezogen ist. Herr, das konnten wir nicht machen, das hast du getan. Und Herr, wenn jemand unter uns ist, bei dem dieses Wunder, dieses Werk noch nicht geschehen ist, dann bitten wir, dass du ihm doch die Augen öffnest und dass du dieses Wunder heute geschehen lässt. Und Herr, du weißt auch an Leute, vielleicht aus unserem Familienkreis, aus unserem Freundeskreis, an die wir denken, bei denen wir so gerne möchten, dass dieses Wunder geschieht. Und Vater, wir bitten dich, gebrauche uns als Zeugen, gib uns da die richtigen Worte, lege sie uns in den Mund. Und dann begegnet du doch auch diesen Menschen, für die wir vielleicht schon lange beten. Amen. Jetzt singen wir, der Christ, der Herr, ist auferstanden.